Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen im schönen Hamburg etwas zu Verfassungsgeboten für Wahlen vorzutragen. Wie Sie sehen, komme ich von der Universität Mainz angereist. Ich will Ihnen ganz kurz meine persönliche Verbindung zum Thema an diesem Abend vorstellen. Meine Forschungsschwerpunkte sind das Verfassungsrecht und das Medienrecht. Und ich habe im vergangenen Jahr recherchiert und einen Aufsatz verfasst zum Einsatz von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl und generell bei Wahlen und habe mich da mit den verfassungsrechtlichen Aspekten dieses Einsatzes beschäftigt. Ich möchte Ihnen heute zu drei Dingen etwas vortragen, und zwar erstmal allgemein zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben, die wir für Wahlen haben. Ich möchte dann etwas spezieller, quasi in Form eines Trichters, etwas sagen zu den Verfassungsaspekten elektronischer Wahlen. Und ganz zum Schluss speziell etwas zur Anfechtung der Bundestagswahl von 2005 wegen der Verwendung von Wahlcomputern. Zunächst aber allgemein zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben für Wahlen. Die zentrale verfassungsrechtliche Norm, die wir dabei haben, ist das Demokratieprinzip in Artikel 20 Grundgesetz. Dieser Artikel 20 wird näher konkretisiert in Artikel 38 Grundgesetz, der dann die einzelnen Vorgaben für die Wahlen in einem demokratischen Staat liefert. Das Demokratieprinzip statuiert ganz wesentlich in Artikel 20 Absatz 2 Satz 1: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Damit haben Sie einen klassischen Satz, der sich schon zumindest inhaltlich bei Jean-Jacques Rousseau findet und der die Volkssouveränität als ganz zentrales Prinzip unserer Demokratie statuiert. Wichtig ist dabei, deswegen habe ich Ihnen das auch fett gedruckt, das Wörtchen alle, wirklich alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das heißt, jeder Akt, der in unserem Staate stattfindet, muss letztlich auf den Souverän, das Volk, im Endeffekt auf uns Bürger zurückzuführen sein. Der zweite Teil des Demokratieprinzips wird in Satz 2 von Artikel 20 Absatz 2 ausgeführt. Sie, das bezieht sich auf alle Staatsgewalt, also die Staatsgewalt, wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen, damit sind wir schon beim heutigen Thema, und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt, also ein gewaltenteiliger Staat. Und hiermit statuiert das Grundgesetz eine repräsentative Demokratie, das heißt, die Demokratie, die das Grundgesetz vorgibt, ist grundsätzlich keine direkte Demokratie, sondern eine repräsentative. Wir wählen unsere Abgeordneten im Bundestag und diese treffen wiederum die Entscheidungen für uns. Was heißt das nun? Volkssouveränität muss in einem repräsentativen System möglichst unverfälscht zur Geltung kommen. Das Bundesverfassungsgericht, das hier der maßgebliche Interpret des Grundgesetzes ist, geht dabei von einer sogenannten Legitimationskette aus. Das heißt, jeder Akt deutscher Staatsgewalt, also die einzelne, nehmen Sie die einzelne Baugenehmigung, die Ihnen erteilt wird, muss letztlich zurückzuführen sein auf den demokratischen Souverän, nämlich auf das Volk. Das heißt, Sie brauchen eine direkte Legitimationskette von Ihrer Baugenehmigung zur Baubehörde, von der Baubehörde zum Bundestag und vom Bundestag zum einzelnen Wähler, also zum Souverän, zum Volk zurück. Das heißt, die einzelne Willensäußerung, die der Bürger im Wahlakt abgibt, muss möglichst unverfälscht zur Geltung kommen und muss möglichst weitgehend in der Zusammensetzung des Bundestages abgebildet werden. Wenn man von diesem Legitimationszusammenhang ausgeht, dann sind die Wahlen, also die Willensäußerung des Bürgers, der zentrale demokratische Legitimationsakt, der sozusagen die Basis für alles staatliche Handeln in der Demokratie liefert. Die Vorgaben, die sich deswegen aus dem Demokratieprinzip für die Wahl ergeben, sind zum einen die Transparenz und die Öffentlichkeit des demokratischen Wahlverfahrens. Das liegt auf der Hand, also die Wahl im stillen Kämmerlein mit 99,9% Wahlergebnis für eine Partei ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir als eine demokratische Wahl begreifen. Wichtig ist auch, die Möglichkeit der Kontrolle des Wahlvorgangs muss gegeben sein. Also es muss gewährleistet sein, dass beim Verdacht von Manipulation und Täuschung eine Kontrolle des Wahlergebnisses möglich ist. Diese Kontrolle findet zumindest in Deutschland durch Wahlhelfer statt. Und diese Kontrolle durch Wahlhelfer ist eigentlich die unmittelbarste Kontrolle, weil der Bürger, der demokratische Souverän, direkt auch am Wahlvorgang beteiligt wird und selber den Wahlvorgang mitgestalten und mitkontrollieren kann und ist damit in demokratischer Hinsicht die vorzugswürdigste Art der Kontrolle. Das waren die Vorgaben aus dem Demokratieprinzip selbst. Artikel 38 gestaltet diese Vorgaben im Hinblick auf Wahlen noch exakter aus und statuiert, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Das sind die sogenannten 5 Wahlgrundsätze, die in Deutschland gelten. Die allgemeine Wahl heißt, dass grundsätzlich jeder Bürger wählen darf. Es gibt gewisse Einschränkungen, Sie wissen, erst ab dem 18. Lebensjahr. Aber grundsätzlich ist die Wahl allgemein, sie muss unmittelbar sein. Das heißt, es dürfen keine weisungsunabhängigen Wahlmänner dazwischen geleitet werden. Die Wahl muss frei sein, das ist klar. Es darf niemand geben, der Ihnen die Hand führt, wenn Sie Ihr Kreuz machen. Die Wahl muss gleich sein und geheim. Und diese beiden letzten Grundsätze sind bei elektronischen Wahlen die eigentlich problematischen. Was heißt nun elektronische Wahlen? Da ist erstmal zu differenzieren zwischen den sogenannten Internetwahlen einerseits, also das sind Wahlen, die vom heimischen PC aus geführt werden, wo Sie elektronisch Ihre Stimme abgeben, aber von zu Hause aus. Und zum anderen gibt es die elektronisch unterstützten Wahlen, also wo Sie ins Wahllokal weitergehen und dort aber mit elektronischer Hilfe wählen. Ich will mich hier auf die letzteren begrenzen, also die Internetwahlen mal außen vor lassen. Diese elektronisch unterstützten Wahlen können in verschiedenen Formen stattfinden, also zum einen beispielsweise mittels Wahlcomputern, die im Wahllokal aufgestellt werden, zum anderen mit dem digitalen Wahlstift, wie hier in Hamburg geplant. Dann gibt es noch diverse andere Formen, Handauszählung mit PC-Unterstützung, die will ich mal hier vernachlässigen und mich mit den Wahlcomputern und dem digitalen Wahlstift beschäftigen. Welche verfassungsrechtlichen Probleme treten nun auf bei den elektronisch unterstützten Wahlen? Zum einen ist die sogenannte Gleichheit der Wahl betroffen. Das Bundesverfassungsgericht versteht diesen Grundsatz der Wahlgleichheit umfassend und fasst darunter zum einen die Zählwertgleichheit und zum anderen die Erfolgswertgleichheit. Was heißt das nun? Zählwertgleichheit bedeutet, dass jede Stimme, die abgegeben wird, auch gleich zählt. Also das heißt, die Stimme des Lehrers zählt gleich viel wie die des Metzgermeisters, Bäckerlehrlings und so weiter. Ein ganz grundlegender Wert in der Demokratie, die Zählwertgleichheit der Stimmen. Erfolgswertgleichheit ist etwas schwieriger, aber das heißt im Prinzip, dass jede Stimme auch den gleichen Erfolg haben muss. Etwas problematisch ist das beispielsweise bei Überhangmandaten, wo manche Stimmen vom Erfolg her weniger wert sind, aber das sind Feinheiten des Wahlrechts, mit denen ich Sie hier nicht traktieren möchte. Wichtig ist aber, aus diesem Grundsatz ergibt sich eine Pflicht des Gesetzgebers, dass er ein Verfahren schafft, bei dem, wenn Zweifel an der Richtigkeit der Stimmauszählung vorhanden sind, mittels eines Verfahrens das Ergebnis überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden kann. Für diese Wahlprüfung ist es daher notwendig, dass das Ergebnis der Wahl nicht nur elektronisch gespeichert ist, sondern dass auch die abgegebenen Stimmen in irgendeiner Form verkörpert sind, in der Regel in einem Blatt Papier. Nur so ist eben eine Kontrolle, eine echte Wahlprüfung möglich. Wie steht es nun mit diesen Kontrollmöglichkeiten? Beim Wahlcomputer und auch in der Form, wie sie bei der Bundestagswahl eingesetzt wurden, ist eine derartige Kontrollmöglichkeit nicht vorhanden. Sie haben das Ergebnis nur im PC gespeichert, können also nicht kontrollieren, nachvollziehen, prüfen, ob eine Manipulation in irgendeiner Form stattgefunden hat. Sie können das Wahlergebnis nicht mehr manuell durch eine Stimmauszählung der Papierstimmzettel nachvollziehen. Diese Papierstimmzettel gibt es nämlich nicht. Deswegen ist dieser Einsatz von Wahlcomputern wegen der fehlenden Kontrollmöglichkeit verfassungswidrig. Eine Wahlprüfung durch Bundestag und Bundesverfassungsgericht ist nicht möglich. Wie steht es jetzt mit dem digitalen Wahlstift? Da kommt es ganz maßgeblich auf die Ausgestaltung der Kontrolle an. Also hier ist verfassungsrechtlich gesehen sozusagen der springende Punkt. Und zwar stellt sich die Frage, was passiert? Nehmen wir an, es wurde mit dem digitalen Wahlstift gewählt und es steht zumindest im Raume, dass eine Manipulation stattgefunden hat. Jetzt können ja beim digitalen Wahlstift, gibt es ja Papierzettel, die man nachzählen kann. Jetzt stellt sich aber die Frage, was geht vor? Geht man jetzt davon aus, dass trotz Auszählung der Papierstimmzettel das elektronische Ergebnis dennoch vorgeht? Dann ist die Auszählung der Papierstimmzettel eigentlich überflüssig. Also das heißt nur dann, wenn Sie sagen, der Papierstimmzettel sind das eigentlich maßgebliche, haben Sie eine echte faktische Kontrollmöglichkeit und auch nur dann, wenn Sie sagen, hier ist eine wirkliche Kontrolle des elektronischen Ergebnisses möglich. So viel zur Gleichheit der Wahl. Der Grundsatz der geheimen Wahl ist ebenfalls problematisch bei elektronischen Wahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich da schon zur Briefwahl geäußert und hat gesagt, also schon die Briefwahl ist, was die Geheimheit der Wahl angeht, sehr problematisch. Wie Sie sich vorstellen können, können auf dem Briefwege alle möglichen Manipulationen auftreten. Es können Briefwahlunterlagen verschwinden, die Post kann Fehler machen, es kann bewusst manipuliert werden. Das Verfassungsgericht hat deswegen gesagt, die Briefwahl ist nur als Ausnahme und unter besonderen Voraussetzungen zulässig. Diese besonderen Voraussetzungen sind, dass der Stimmberechtigte selbst die Initiative ergreifen muss. Er muss selber die Briefwahlunterlagen beantragen und er muss glaubhaft machen, dass er zur persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal nicht in der Lage ist. Also er muss glaubhaft machen, ich bin krank, ich bin in Urlaub, ich kann irgendwie nicht kommen. Das heißt, das Verfassungsgericht verlangt eine besondere Rechtfertigung dafür, dass man am Wahltag nicht in der Wahlkabine seine Stimme abgibt, sondern Briefwahl beantragt. Diese Rechtfertigung, verfassungsrechtlich gesehen, sieht das Bundesverfassungsgericht darin, dass die Briefwahl sich positiv auf den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl auswirkt. Das heißt, die Briefwahl ermöglicht es, mehr Bürgern an der Wahl teilzunehmen, also Kranke, die nicht zur Wahl kommen können, alte Leute, Leute, die verhindert sind, können so ihr Wahlrecht ausüben, sodass sich die Briefwahl positiv für den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ausübt. Bei den Wahlcomputern und beim digitalen Wahlstift haben wir zwar ähnliche Manipulationsgefährdungen, also ähnliche Problematik, was die Geheimheit der Wahl angeht. Wir haben aber keine Rechtfertigung, wie sie bei der Briefwahl besteht. Sowohl digitaler Wahlstift als auch Wahlcomputer werden vor Ort im Wahllokal eingesetzt, wirken sich also nicht positiv in irgendeiner Form auf die Allgemeinheit der Wahl aus. Man muss trotzdem ins Wahllokal kommen. Also eine derartige verfassungsrechtliche Rechtfertigung haben wir in diesem Fall nicht. Die Kostenersparnis, die wohl zumindest, wenn sich das System amortisiert hat, gegeben ist und die schnelle Verfügbarkeit des Wahlergebnisses bei den elektronischen Hilfsmitteln sind keine Argumente, die verfassungsrechtlich in irgendeiner Form relevant sind. Die Gefährdung, die von den Geräten ausgehen, kann natürlich hier der Referent vom Chaos Computer Club sehr viel besser darstellen, als ich das kann. Ich kann nur kurz etwas dazu sagen, was bei den Geräten, die bei der Bundestagswahl 2005 eingesetzt wurden, das Problem war, es wurden Funksignale von den Geräten ausgestrahlt. Also man konnte, wenn man mit einem Empfänger vor dem Wahllokal stand, hätte man theoretisch wahrnehmen können, was drinnen gewählt wurde. Also insbesondere war wohl, ich verstehe von den technischen Details wenig, aber kann das nur so referieren, insbesondere war wohl das Ü des Wählens von den Grünen per Funk deutlich zu erkennen. Also eine ganz gravierende Beeinträchtigung für das Prinzip der geheimen Wahl. Und dann besteht natürlich immer die Gefahr der Manipulation von Hardware, Software durch Hacker. Da bin ich keine Expertin, verlasse mich da aber auf Aussagen, die man in der Literatur findet. Ganz kurz zum Abschluss noch etwas zur Anfechtung der Bundestagswahl von 2005 wegen des Einsatzes von Wahlcomputern. In 5 Bundesländern wurden bei dieser Bundestagswahl Wahlcomputer eingesetzt. sehr problematisch. Ich habe Ihnen das dargestellt. Im Endeffekt verstößt dieser Einsatz gegen das Transparenzgebot, also deswegen gegen das Demokratieprinzip und gegen die Grundsätze der gleichen und geheimen Wahl. Es läuft deswegen auch ein Verfahren, ein Wahlprüfungsverfahren, das zunächst beim Bundestag war und nun vor dem Bundesverfassungsgericht liegt. Ich bin sehr gespannt auf die Entscheidung. Im Moment ist der Stand des Verfahrens, dass die Stellungnahmen des Chaos Computer Clubs, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und des BMI vorliegen. Das Verfassungsgericht wird nächstes Jahr wohl entscheiden und das wird eine spannende und grundlegende Entscheidung. Zum Abschluss, noch als Fazit und auch als Credo gewissermaßen, möchte ich Ihnen mitgeben, die Integrität des Wahlverfahrens, wie sie im Grundgesetz geregelt ist, ist ein ganz zentraler Bestandteil der Demokratie und ich denke, wir sollten ihn nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Vielen Dank.